Wir hören die Lesung heute aus Galater 5, die Verse 1 bis 6. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Worte des lebendigen Gottes.
Ich bin gerade unterwegs in vielen Gruppen und ich habe zum Beispiel das letzte Mal meine Kollegen getroffen, da ich demnächst meinen Dienst bei der SMD, Studentenmission in Deutschland, also christliche Studentengruppen, sowas auch wie Campus für Christus, beenden werde. Und solche Verabschiedungen sind immer mit viel Emotionen verbunden. Genau. Und auch heute habe ich meine letzte LEC-Predigt als offizielles Mitglied. Genau. Daher ist es für mich auch ein bisschen was Besonderes. Und ich blicke mit großer Dankbarkeit auf die letzten fast 5 Jahre zurück. Und ich muss sagen, ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Der Dienst bei der SMD ist manchmal sehr dröge. Es wechselt immer zwischen, man ist unterwegs mit 100 Leuten gleichzeitig und man sitzt 14 Tage lang alleine in seinem Kämmerchen und muss Sachen vorbereiten. Und da war es gut, noch eine Gemeinde wie die LEC zu haben, wo man sein kann, durchatmen, wo es Leute gibt, die sagen, komm zum Essen vorbei oder heute Abend ist Spieleabend, wo man ankommen kann. Und was ich immer geschätzt habe, ist zu wissen, ihr seid dankbar für all das, was ich mache, aber ich habe nie Druck verspürt, irgendwie groß mitarbeiten zu müssen, weil viele wissen, dass ich viel zu tun habe und selten manchmal da bin. Genau. Und ich hatte auch immer gute Gesprächspartner um Sachen, die mir so begegnen, wo ich Fragen hatte, zu reflektieren und zu schauen, was könnten da sinnvolle nächste Schritte sein. Genau. Als nächstes werde ich Vikar. Also Vikar heißt, ich mache eine Ausbildung zum Pfarrer an der evangelisch-lutherischen Stadtkirche in Wittenberg, also da, wo Luther mal gepredigt hat. und deswegen habe ich euch auch diesen Text mitgebracht, Galater, den wir gerade gelesen haben, Galater 5, 1 bis 6. Und zwei Sachen sind mir bei der jetzigen Predigt wichtig. Zuerst gibt's ganz LEC-klassisch die Auslegung vom Text, ne? So wie wir das sonst kennen. Und dann habe ich an den Text angeschlossen noch ein paar Gedanken, wo ich gemerkt habe, das bewegt der Text jetzt in mir oder folgende Erinnerung hat er nochmal so aufploppen lassen. Und manche Fragen, die ich bis heute auch noch nicht beantwortet habe, wie manches konkret geht. Genau. Ist es zu klein? Nee, es geht. Ich lese den Text nochmal in der Elberfelder Variante. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nutzen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Zunächst ein paar Worte, was ist eigentlich die Situation der Gemeinde? Was ist der Hintergrund? Jetzt brauche ich die letzte Folie. Da müsste eine Karte kommen. Die geht gerade nicht, egal. Galatien ist in der Mitte, da haben wir es, das Dunkelrote, in der Mitte der heutigen Türkei. Wo genau die Gemeinden waren, wissen wir nur ansatzweise. Ein paar kennen wir, weil Paulus dort auf seiner ersten Missionsreise dort gewesen ist. Bei manch anderen können wir nur raten, wo der Brief noch alles gelandet ist. Das Wichtige war, Paulus war schon mal dort und er kannte die Leute. Das Problem war jetzt aber, nach Paulus sind noch weitere Missionare dort vorbeigekommen und haben die Gemeinden besucht und auf ihre Art und Weise geprägt. Einige von denen waren frühere Juden, vermutlich sogar aus Jerusalem ausgesandt. Jetzt sind sie zwar Christen, aber und genauso wie Paulus unterwegs, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die Missionare, die quasi nach Paulus kamen und frühere Juden waren, die wollen auch, dass die Christen dort beschnitten werden, die, da das ja heidnisches Gebiet war, mit großer Wahrscheinlichkeit keine Juden waren oder nur ein kleiner Teil. Doch warum war denn das überhaupt so wichtig? Jetzt müssen wir noch tiefer in die Geschichtskiste hineingreifen und ich muss euch noch mit ein bisschen Hintergrundwissen quälen, aber es kommt gleich. Es gab eine sogenannte babylonische Gefangenschaft. Nachdem Israel eine Menge Mist gebaut hatte, hat der Herr sie nach Babylon verschleppt durch andere Völker. Und in dieser Zeit sind ihnen drei Sachen besonders wichtig geworden. Das ist, den Sabbat einzuhalten, die Speisevorschriften aus den fünf Büchern Mose einzuhalten und Männer zu beschneiden. Und für sie war das in der anderen Situationen, in einer anderen Kultur, mit anderen Sprache, alles war plötzlich neu. Das war das, woran sie sich festgehalten haben, was ihnen wichtig war, und zu sagen, aber wir bleiben weiterhin Juden. Wir wollen den einen Gott anbeten, wir wissen, wir haben Mist gebaut und wir wollen jetzt umkehren, aber das ist das, woran wir festhalten, was unsere Tradition ist, was unsere Identität ausmacht, was uns auch zusammenhält. Und das wird an verschiedenen Stellen im Alten Testament reflektiert, zum Beispiel auch in der Geschichte Daniel. Da geht es darum, dass Daniel auch mit verschleppt wird und kein Opferfleisch essen wollte. Einmal, weil es gegen das Gesetz war, auf der anderen Seite, weil das auch sein Selbstverständnis als Jude ausgemacht hat. Und das wurde in dieser Zeit der babylonischen Gefangenschaft, die ging so bis 538 vor Christus, also 500 Jahre ungefähr vor Jesus, da hat sich das so alles nochmal intensiviert und herausgebildet und festkristallisiert. Genau, das war so ihre zentralen Punkte der Glaubenspraxis. Dann ging alles wieder zurück, als die Perser kamen und viele Juden konnten wieder zurück nach Jerusalem gehen und brachten quasi diese Kultur, das Festhalten an den Speisevorschriften, der Beschneidung und dem Sabbat mit und haben ganz oft auch die Juden, die damals waren und nicht mehr ganz so dabei, nochmal neu inspiriert, sich mit anzuschließen und ihren Glauben ernster zu nehmen. Und dann gab es eine zweite Zeit. Es gab eine zweite große Verfolgung, die war bis ungefähr 164 vor Christus. Und zwar gab es einen, müsst ihr euch nicht merken, der hieß Antiochus der Vierte. Und hat quasi auch so eine Art Gotteskult auf sich selber übertragen und gesagt, ihr müsst mich anbeten und wer zum Beispiel seine Kinder beschneiden lässt, der wird mit dem Tode bestraft. Und weil viele Juden trotzdem daran festgehalten haben, wurden sie auch mit dem Tode bestraft und umso wichtiger und wertvoller wurde das, weil plötzlich hatte man Leute, die ihr Leben dafür gelassen haben, für die Beschneidung. Und ja, das hat innerhalb des Judentums mal so einen neuen Prozess heraufgebracht mit, jetzt ist es uns noch wichtiger, als es überhaupt schon vorher war, weil wir haben Verwandte, die auch deswegen mitgestorben sind. So viel mal zum Hintergrund. Um diese jüdischen Gemeinden, dann zur Zeit Jesu, hat sich aber auch eine Art Dunstkreis gebildet. In verschiedenen Bibeln wird das unterschiedlich genannt. Die einen nennen das ganz klassisch Proselyten, die anderen nannten das Gottesfürchtige. Zum Beispiel war Cornelius in Apostelgeschichte 10, könnt ihr später mal nachlesen, war zum Beispiel so jemand. Und dieser Dunstkreis von Leuten, die waren gottesfürchtig, die haben in der Schrift gelesen, die haben vom Weiten am Gottesdienst teilgenommen. Die haben die Gemeinde durch großzügige Spenden unterstützt, aber sie durften nicht Teil, ganz Teil von der Gemeinde sein, weil die Beschneidung hat ihnen gefehlt. Deswegen waren es Frauen, gab es viel mehr weibliche Konvertiten, die quasi von irgendwas zum Judentum übergetreten sind, als Männer. Weil für die hat es nochmal viel mehr gekostet. Unter anderem auch das, dass viele daran gestorben sind, an der Beschneidung. Und ja. So, jetzt befinden wir uns, das war so ein bisschen Hintergrundinformationen. Vielleicht bin ich eigentlich ganz so erbaulich, aber es ist wichtig. Jetzt kommt Jesus und Jesus ändert viel in der jüdischen Gemeinde. Auf der einen Seite in Markus 7 erklärt er erstmal alle Speisen für rein. Er sagt nicht, das, was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern das, was aus ihm herauskommt. Und damit war für die Christen dann klar, okay, mit Speisevorschriften, darüber kann man reden. Gleichzeitig hat Jesus auch was zum Sabbat gesagt. Und zwar, dass der Sabbat für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat da ist. Und für die Christen war dann auch klar, okay, auch da können wir drüber reden. Deswegen haben viele Christen dann auch am Sonntag, also die Auferstehung des Herrn gefeiert, ihren Gottesdienst, und nicht wie der Rest der jüdischen Gemeinschaft damals von Freitag auf Samstag. Das Problem da war, dass der Sonntag, da wo die Christen gefeiert haben, war quasi der erste Tag der Arbeitswoche. Deswegen war das für sie umso schwieriger, das zu machen. Und damit die ganzen Sklaven dabei sind, haben sie das Ganze vor Sonnenaufgang gemacht. Also wir sehen, da hat sich viel bewegt, auch in der ersten Zeit schon. Zur Beschneidung hat Jesus aber nichts gesagt. Da gab es keinen großen Konflikt. Was er so ein bisschen ansatzweise, was man da rauskristallisieren kann, ist, dass er auch Nicht-Juden geheilt hat und mit ihnen Umgang hatte, was für die jüdische Zeit damals auch kritisch beobachtet wurde. So, und so saßen die Gemeinden jetzt da und wussten nicht so richtig, was machen wir denn jetzt? Auf der einen Seite gab es Paulus, der sagt, wir sind frei, und auf der anderen Seite kamen dann viele, die gesagt haben, nein, ihr müsst euch aber beschneiden lassen. Das ist quasi der Konflikt, um den sich in diesem Text dreht. Paulus hat quasi eine vordergründige Frage. Dürfen Heiden jetzt auch wieder nicht, wie damals bei den Juden, ohne Beschneidung Christen werden? Gibt es quasi noch was, was man irgendwie vorher leisten muss? Oder die Frage im Hintergrund, was braucht es eigentlich, um Christ zu sein? Bin ich schon genug vor Gott oder muss ich noch irgendwas machen? Kann ich einfach so kommen oder muss ich irgendwas tun? Und clever wie Paulus ist, geht er die Frage im Hintergrund an und nicht nur die vordergründige, weil wenn wir die im Hintergrund geklärt haben, können wir auch die vordergründige mit abfrühstücken. Sehr schlauer Kerl. Das war ungefähr die Situation der Gemeinde. Jetzt die Freiheit vom Gesetz. Steigen wir nochmal mit ein bisschen mehr Theologie ein. Die ganze Argumentation, um der es Paulus geht, hängt er am Begriff der Freiheit auf. Er sagt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und Freiheit bedeutet an der Stelle nicht, wir können machen, was wir wollen, sondern es geht darum, wie ein Kind zu seinen Eltern, so auch zu Gott zu kommen, ohne dass ich erstmal irgendwas leisten muss oder kann. Das heißt, kein Sabbat, kein heiliges Leben, keine Spenden und keine Beschneidung, laut Paulus, sind nötig, damit wir Teil einer Gemeinde sind. Im Römerbrief sagt es nochmal ein bisschen anders. Da sagt er, Römer 1, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet. Der glaubt, die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Dieses "Ich muss erst irgendwas sein oder haben, bevor ich dabei bin", nennt Paulus ein Joch oder Sklaverei. Und es ist eine Last, die einen nach unten zieht. Da nicht jeder weiß, was ein Joch ist, habe ich mal was mitgebracht, eine Sportstange. Ein Joch war letztendlich irgendeine Stange, manchmal hat man sie noch ergonomisch angepasst, die man sich auf die Schultern gepackt hat. Rechts und links kam dann ein Sack oder zwei Eimer mit Getreide, Wasser oder sonstigem, was man durch die Gegend bringen wollte. Und das Schöne ist, man konnte aufrecht durch die Gegend gehen. Die Sache war nur, es war auch offensichtlich, wer ein Joch auf den Schultern hatte, der war mit Sicherheit nicht frei, sondern das haben die gemacht, die Sklaven waren oder irgendwie angestellt und eigentlich nichts zu sagen in der Gesellschaft. Und auf diesen einen Punkt geht Paulus auch ein und sagt, nee, Leute, was ihr macht ist, ihr nehmt jetzt wieder ein Joch, packt es euch auf die Schultern und seid plötzlich wieder Sklaven und nicht Freie. Das, was Christus eigentlich wollte, dass ihr frei seid, zu Gott zu kommen und nicht, dass ihr irgendwas erst antragen müsst, sondern kommt einfach so. Und Paulus führt es denn in Vers 2 nochmal aus. Er sagt, das können wir den Text nochmal machen, siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Oder du stehst nicht besser da, wenn du irgendeine Leistung mitbringst. So nach dem Motto, Gott, schau mal, das habe ich gut gemacht. Und jetzt musst du mich genau deswegen mögen. Sondern Paulus sagt es genau umgekehrt. Wer sich beschneiden lässt oder mit irgendeiner Leistung zu Gott kommen will, der sagt, dass der Tod Jesu am Kreuz nicht ausgereicht hat, dass ich mit meinen Sünden, mit meiner Schuld, mit meinen Lasten, mit meinen Zweifeln, mit meinen Krankheiten frei werden und Gott begegnen kann. Das ist quasi genau einmal umgedreht. Und er sagt, wer ein einziges Gesetz wieder ausgräbt, der kann bei diesem einen Gesetz nicht Halt machen, weil er ein völlig neues Prinzip, eine neue Theologie einführt. Und plötzlich ist die Unsicherheit wieder da. Das, was viele vorher umgetrieben hat. Bin ich genug vor Gott? Und Paulus sagt, wenn du diese neue Struktur machst, oder was vorher mal die alte war, ja, aber erst, wenn du jedes einzelne Gesetz eingehalten hast. Und deswegen hast du dich von Christus abgeschnitten, weil es plötzlich nicht mehr darum geht, dass du die Gnade annimmst und sagst, danke Jesus, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen können, sondern ist gut mit dem Kreuz gewesen, aber ich habe da noch einen anderen Weg, der genauso hilft. Es geht darum, selber dafür zu sorgen, dass man in den Himmel kommt. Und dagegen richtet sich Paulus mit aller Schärfe, die er hat. Und gleichzeitig bringt er auch eine Alternative. Und was ist Paulus' Alternative? Im Leben und im Sterben, dass es nur einen gibt, Jesus. Dass er die einzige Hoffnung ist. Beschnitten sein ändert nichts an irgendeinem Leben. Aber ein Gebet mit Gott und Liebe tun und in Liebe tun, was Gott einen vor die Füße legt, das kann einen selbst und die Welt verändern. Aber hier gibt es eine Schwierigkeit. Und zwar, natürlich tut man irgendwas, wenn man glaubt. Natürlich betet man, weil es gehört zu einer normalen Beziehung dazu, miteinander zu reden. Und wenn man mit Gott redet, heißt es halt beten. Das Problem wird es nur, wenn ich durch Gebet mir Gottes Liebe erarbeiten will. Weil dann ist es genau das Gegenteil. Weil dann heißt es, Gott, schau her, wie gut ich beten kann. Und jetzt musst du mich dafür annehmen. Was will Paulus also den Galatern sagen? Er sagt, wenn ihr versucht, euch Gottes Liebe zu erkaufen oder zu erarbeiten, verfehlt ihr genau das, wie Gott euch begegnen möchte. In großer Freiheit und einfach so. Gott soll nicht euer Geschäftspartner sein, mit dem man einen Vertrag macht und mit dem man sich aufgrund dieses Vertrags vielleicht ihn auch vom Leib halten kann, sondern Gott möchte euch als Freund begegnen. Oder die Bibel nutzt das Bild einer Ehe, wo zwei Menschen sagen, ich bin ganz dein und der andere auch. Das ist die Art und Weise, worum Paulus bei den Galatern wirbt und was ihre große Herausforderung ist. Jetzt habe ich euch noch drei Dinge mitgebracht, die mir, wo ich innerlich irgendwie angeknüpft habe. Und zwar drittens, quasi erstens war die Situation der Gemeinde, zweitens die Freiheit vom Gesetz, drittens kommt jetzt Predigten und Hilfsverben, viertens kommt dann Freiheit von neuen Gesetzen und Zusatzbedingungen zum Glauben und fünftens Freiheit in Gemeinschaft. Drittens, Predigten und Hilfsverben. Hilfsverben sind sowas wie können, müssen, sollen oder dürfen. Und vorsichtig sein sollte man immer, wenn diese Hilfsverben in Predigten auftauchen. Wir machen das mal mit zum Beispiel dem Begriff Spenden. Wenn man in einer ganz strengen Gemeinde ist, dann heißt es, ich muss, ihr müsst oder ich muss spenden. Wenn man eine etwas kulantere Gemeinde hat, je nachdem wie so geprägt ist, heißt es, wir sollen spenden, weil Gott hat uns das ja aufgegeben. In etwas freieren Gemeinden heißt es denn, wir dürfen spenden. Und in ganz, ganz freien Gemeinden heißt es, wir können spenden. Man kann das Ganze auch mit ich muss, soll, darf oder kann mich engagieren. Oder ich muss, soll, darf oder kann Bibel lesen oder beten. Aber alles ist eigentlich nur, dass irgendwie wieder ein Gesetz, eine Regel oder Druck aufgebaut wird, was wir denn alles noch tun müssen, um zu Gott zu kommen. Und schon wieder schwebt so ein Joch über einem und möchte sich gerne auf die Schultern setzen. Das ist die große Herausforderung. Deswegen müssen, sollen, können, dürfen. Wenn ihr dem begegnet, spitzt die Ohren und lasst euch nichts Falsches aufbinden. Das darf man jetzt aber nicht falsch verstehen. Prinzipiell ist ja Spenden, sich engagieren, Bibel lesen und beten was Gutes. Und das ist auch Teil des Glaubens. Und das sind auch Dinge, die Gott nutzt mit dem Weg auf einen. Und jeder hat so verschiedene Phasen auch im Leben, wo das eine oder das andere mal mehr präsent ist. Aber das Wichtige ist, egal wie viel wir spenden, uns engagieren, Bibel lesen oder beten, wir stehen vor Gott kein bisschen besser oder schlechter da. Deswegen Vorsicht, wenn Prediger müssen, sollen, können oder dürfen. Viertens, Freiheit von neuen Gesetzen und Zusatzbedingungen zum Glauben. Wenn ein SMD-Student ganz frisch in die SMD hineinkommt, dann hat er in den allermeisten Fällen keinerlei Ahnung, was Konfessionen sind, weil er kennt bloß seinen eigenen Hintergrund. Und ganz, ganz lange Zeit weiß er auch nicht, was die anderen denn so sind. Und dann macht man Hochschultage oder einen Hörsaalvortrag oder eine Freizeit gemeinsam und arbeitet und organisiert und findet die anderen ganz dufte, weil man hat endlich nochmal einen anderen Christen an der Uni gefunden, der für einen noch betet und mit dem man gemeinsam unterwegs sein kann. Oder man organisiert was und stellt fest, Mensch, der andere, der hat es richtig drauf, wenn der was organisiert. Oder der hat ein richtig intensives Gebetsleben. Super. Und dann kommen solche Augenblicke. Plötzlich stellt man fest, nein, der ist katholisch. Und der glaubt richtig. Wahnsinn. Oder der ist lutherisch. Und der glaubt wirklich, was in der Bibel drin steht. Habe ich noch nie gesehen. Oder der ist ja Freikirchler. Und der hat ja doch nicht so einen im Hintern, wie man sich manchmal vorstellt. Und solche Augenblicke liebe ich, wenn Leute plötzlich merken, der andere liebt den gleichen Jesus wie ich. Und das ist ein riesiger Schatz, den man in SMD oder Campus sieht, erlebt und trifft. Und deswegen hat mir es auch so viel Freude gemacht, die letzten 5 Jahre damit hinein zu investieren. Aber, jetzt muss man das Ganze auch nochmal drehen, es gibt auch die schmerzhaften Erlebnisse. Wenn es plötzlich zum Bruch kommt, wenn SMDler Gruppen verlassen, weil sie sagen, ich kann nicht mit Katholiken in einer Gruppe sein. Oder oft geht es dann auch um die Taufe. Und es ist eigentlich ein fröhliches Fest, mit dem Gott einen Weg mit uns geht. Und leider passiert es zu oft, dass Taufe oder irgendwas Ähnliches sowas wird wie die Beschneidung bei Paulus. Wie bei Paulus damals heißt es dann, das ist von uns von so hohem Wert, dass wir da keine Abstriche machen können. Und deswegen gibt es bestimmte Zusatzbedingungen, die man noch ranknüpft, um dabei sein zu dürfen oder richtig getauft zu sein. Und auch hier dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht, dass irgendwer mir nachsagt, dass irgendwie ich das gut finde, dass wer nicht bei 3 auf den Bäumen ist, getauft ist. Ich finde das sehr sinnvoll zu schauen, ob Leute da auch wissen überhaupt, um was es im Glauben geht oder eingebunden sind in ein Netzwerk oder was weiß ich, kommt auf die Situation drauf an. Aber in vielen Gesprächen habe ich es auch erlebt, dass es zu vielen kleinen Zusatzbedingungen gab. Es gibt da meistens konfliktarme Situationen, in der zum Beispiel einer sagt, hoho, ich wurde damals richtig voll untergetaucht, so bis oben hin alles nass. Und dann sagt der andere, jaha, aber ich wurde, bei mir hat man Wasser vom Jordan mit ins Wasser reingemacht. Und der Nächste sagt, hoho, das ist gar nichts, ich wurde richtig im Jordan getauft. Und der Nächste sagt dann, und ich wurde von Ulrich Barzani im Jordan getauft. Und es geht darum, irgendwie toller, besser und mehr Erlebnisse zu haben. Aber darum ging es am Anfang überhaupt gar nicht. Sondern es ging darum, ein fröhliches Fest zu feiern, weil Gott in unserem Leben wirkt und mit uns auf dem Weg ist. Und plötzlich packen wir lauter kleine Zusatzleistungen ran, was man noch alles haben muss, um so richtig dabei gewesen zu sein. Und ich habe jetzt mal Taufe als Beispiel genommen, weil es eins ist, was mir häufig begegnet ist und wo es manchmal auch einfach gut ist, die anderen erklären zu lassen, was ihnen Taufe bedeutet. Und ja, dass es erstmal viel Austausch gibt, das ist auch mal sehr wichtig in SMD-Gruppen. Aber genauso wie Taufe hätte man auch Gebet oder Spenden oder ehrenamtliches Engagement machen können. So wie jeder muss sich engagieren oder, da haben wir nämlich das Hilfswerk wieder, oder der Zehnte ist quasi Pflicht. Oder wer nicht in Sprachen beten kann, der ist nicht richtig dabei. Das sind alles Zusatzbedingungen, in denen, um die es eigentlich nicht geht. Und auch da ist im Hintergrund, dass ich plötzlich mein eigener Herr, Gott und Retter sein will, weil ich sage, da gibt es noch mehr, was ich leisten kann und mit dem ich zu Gott kommen kann. Fünftens, Freiheit in Gemeinschaft. Muss ich erst irgendwie sein, um in christlicher Gemeinschaft, egal ob Gemeinde oder SMD, sein zu dürfen? Was ich in den letzten Jahren auch oft erlebt habe, ist, wenn Menschen durch christliche Gemeinschaft reifen oder sogar seelisch, emotional geheilt werden. Und ein Student hat mich meine komplette Zeit begleitet. Ich war im Sommer vor 4 Jahren auf einer Freizeit auf Baltrum und da war ein Student dabei, der war in seiner Person einfach unsicher und in manchen Sachen auch einfach komisch. Um etwas zu sein, hat er sich, ich nenne es jetzt mal, einer Subkultur angeschlossen. Wer von euch weiß, was ein Brony ist? Der hebe mal die Hand. Nicht viele, okay. Martin, wer von euch weiß, was My Little Pony ist? Das ist ein Paar, das ist eine Kinderserie, so Zeichentrick gemalt. Und es gibt quasi eine Gruppierung von erwachsenen Männern, die das angucken und toll finden und selber zeichnen. Und so einen hatte ich. Und quasi die Mischung aus Bruder, Bro und Pony, My Little Pony, kommt zusammen und heißt dann, ich bin ein Brony. Habe ich noch nie vorher gehört gehabt. Und war für uns alle etwas, ich nenne es mal befremdlich. Ja. Aber das Tolle an ihm war, dass wir fanden es irgendwie komisch, aber er war halt mit dabei. Und er hat auch, er hatte eine tolle Gabe, Lieder zu dichten und zu singen zum Beispiel. Und wir hatten einfach eine tolle Freizeit miteinander verbracht. Und er lebte dann so in seiner SMD-Gruppe weiter, war dann im Hauskreis, wurde irgendwann Hauskreisleiter, wurde auch mal SMD-Leiter. Und ich habe ihn eigentlich einmal im Jahr mindestens, vielleicht manchmal sogar jedes Semester gesehen, auf Leitertagen, so einer Schulungskonferenz. Und ich habe Stück für Stück gemerkt, wie er an Selbstsicherheit gewinnt und wesentlich zugänglicher auch ist von seinem Miteinander. Und ich habe ihn irgendwann mal darauf angesprochen, gesagt, du, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile, du hast dich unglaublich verändert, seitdem wir uns auf der ersten Freizeit getroffen haben. Und er meinte dann, ja, ich bin auch auf der Freizeit zum Glauben gekommen. Das hat er auch alles erst ein bisschen später reflektiert. Aber es waren so Dinge, wo ich gemerkt habe, da ist jemand in Gemeinschaft hineingekommen, heilsame Gemeinschaft, und ist Stück für Stück verändert worden. Und er zeichnet ab und zu immer noch ein Pony, aber es ist nicht mehr das, was ihn ausmacht. Sondern jetzt sagt er, das, was mich ausmacht, ist, dass Jesus mich liebt und dass es völlig ausreicht. Und ich nicht irgendeiner Subkultur angehören muss, dass ich irgendwer bin, sondern dass ich einfach sein darf. Dass ich gewollt bin ohne Wenn und Aber. Und das ist das Schöne und gleichzeitig auch das Gefährliche manchmal an christlichen Gemeinschaften. Dass es darum geht, irgendwer sein zu wollen und nicht gemeinsam zu sein. Christliche Gemeinschaft kann für Menschen eine große Freiheit bedeuten und sie da hineinführen oder auch zu echt zwanghaften Menschen werden lassen. Ich habe auch viele SMDler, bin ich begegnet, die durch ihr missionarisch Sein unbedingt jemand sein wollten und dann zeigen wollten, schaut her, ich bin missionarisch oder ich bin Hauskreisleiter oder ich war Leiter oder. Und in diesem Hin und Her steht, glaube ich, jede Gemeinde, so auf ihre Art und Weise und ihre Prägung. Und das ist eine große Herausforderung. Und die Frage ist, glaube ich, wie bei Paulus in den Galatern, da war es halt das Thema Beschneidung. Da war man hat sich als seine Identität in Abgrenzung zu denen verstanden, die nicht beschnitten sind. Und es hätte viel mehr sein können, dass sie sagen können, unsere Identität ist, dass Jesus uns befreit hat und wir gemeinsam auf dem Weg sind. Und heute kann auch unsere Identität sein, in Abgrenzung zu irgendwem zu leben, anstatt zu sagen, meine Identität ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das kann entweder gegenüber denen sein, die nicht in der Gemeinde sind oder die weniger spenden, sich weniger engagieren, weniger beten und. Genau. Das ist so eine Herausforderung, die ich mir und uns als LEC gerne mitgeben möchte. Es geht nicht darum, weniger zu spenden, sich weniger zu engagieren oder falsch getauft zu sein, sondern gemeinsam als Geschwister die Freiheit, die wir in Christus haben, zu feiern. Genau. Und mit dieser Frage so ganz am Schluss sage ich euch vielen Dank für die letzten Jahre und bis bald und Amen.